Mein Vater pflegte immer zu mir zu sagen, Junge, dir ist alles erlaubt, aber lass dich nur nicht erwischen. Und das war für mich immer eine Steilvorlage. Und ich war gut da drin, Dinge zu machen, wo ich kaum erwischt worden bin. Nur habe auf den letzten Teil nicht gehört. Lass dich nur nicht erwischen. Und irgendwann kam es so weit, man bis zum 14. Lebensjahr konnte ich ja tun und lassen, was ich wollte. Kein Gericht der Welt konnte mir was. Und damals war es noch nicht so gewesen, dass die Heime gesagt haben, wir wollen dich haben, sondern tatsächlich bleibt man lieber zu Hause. Und so habe ich eigentlich so ein Leben gefrönt, bis zu meinem 14. Lebensjahr, je, Freude. Hab da geklaut, man hat mich erwischt, man konnte mir aber nichts, zu Hause gab es einen Satz Ohrfeigen, aber gut, da war ich gewohnt. Das war Gesetz gewesen. Ne? Lässt du dich erwischen, kriegst du Ohrfeige. Wenn es mal bei den Ohrfeigen geblieben wäre, dann wurde ich 14 und kurze Zeit später hat man mich erwischt beim Klauen. Und da war die Herrlichkeit vorbei. Dann musste ich auf die Polizeistation, meine Adresse wurde aufgenommen, wieder mal. Ach, da haben wir ihn ja endlich. Das war der erste Ton damals von Herrn Daniel. Ich werde den Namen nie vergessen, Herrn Daniel. Und er sagte, ja, jetzt haben wir dich. Und damals gab es noch so Dorfscheriffs. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Für jeden Dorfteil gab es einen Sheriff. Und bei uns in Bergheim war das so, wenn er dich erwischt hatte, da hast du einfach Ohren gekriegt und gut war. Aber jetzt durfte er nicht mehr zuhauen, sondern jetzt musste er mich anzeigen. Ja, die Anzeige wurde aufgenommen und dann kam ich dann zum Gericht. Ich hab gerne Fahrräder geklaut am Freibad. Also wenn du, tut mir leid für euch jetzt, die ihr am Freibad ein Fahrrad hattet, vor vielen Jahren, das war ich. Ja, ihr lacht jetzt, aber es ist tatsächlich so. Also es gab kein Fahrrad, was vor mir sicher war. Ja, und ich hatte Spaß gehabt an Rennrädern, hatte so furchtbar Spaß. Und dann die Satzteile rausgebaut und dann immer weggeschmissen. Weil das klingt jetzt lustig, ich will das auch so ein bisschen lustig aufziehen, dass er nicht so eng wirkt, so streng wirkt. Aber letztendlich konnte man mir 30 Fahrräder nachweisen. Das war nicht gut. Man hätte die Fahrräder entsorgen sollen, im Töpper oder im Rhein und nicht im Keller bei sich zu Hause. Tatsächlich, das ist echt so gewesen. Und dann, ja, dann gab es wieder einen Satz heiße Ohren und die Anzeige dazu, doppelte Strafe. War nicht gut. Ja, dann stand ich vom Kadi. Und dann hat er aus dem Strafgesetzbuch was vorgeschmettert. Und dann hieß es zum ersten Mal Sozialstunden. Im Krankenhaus, werde ich nie vergessen. Und dann durfte ich da Töpfe leeren und allen drum und dran. Und dann durfte ich dies tun, ich durfte das tun. Das war überhaupt keine Strafe, das hat mir Spaß gemacht. Der Typ, der mir das so verabreicht hatte, wo ich die Stunden, die er mir aufgeschrieben hatte, das war toll. Der hat mir immer mehr Stunden aufgeschrieben, weil das ein Bekannter meiner Mutter war. Und er wollte sich immer gut mit meiner Mutter stehen. Also es war klasse. Das war nicht so, dass das negativ war, sondern ich war jemand, ich habe Mist gebaut, ich gehörte zu der Clique dazu und Andreas war jemand. Es blieb ja nicht nur beim Klauen. Dann kam die Drogensucht dazu, dann kamen die Drogen dazu, dann kam Alkohol dazu, dann kamen die Schlägereien dazu. Beschaffungskriminalität. Und dann wurde Andreas wieder erwischt. Und dann kam die alte Doppeldreifach, nämlich dann nicht mehr Sozialstunden, sondern kam der erste Knast dazu mit 15. Da bin ich ins Gefängnis gegangen. Habt ihr also nicht, überhaupt nicht verstanden eigentlich? Ne? Und immer, lass dich nur nicht erwischen. Ich wollte mich nicht erwischen lassen. Und letztendlich ist es dann so gekommen, naja, weil nachher ich viele 1.000 Euro zahlen musste, weil ich jemanden beinahe totgeschlagen hätte, habe und so viele andere Dinge. Warum erzähle ich euch die Geschichte eigentlich? Es ist so, ein Gesetz, wenn du, sag mal so, ein Gesetz merkst du nicht. Aber es ist da. Und ein Gesetz kommt erst dann zum Tragen, wenn du das Gesetz brichst. Oder ist das nicht so? Wir haben so dicke Bücher über Steuererklärung, haben vorhin noch drüber hinten drüber unterhalten. Das merkst du, das tut dir nicht weh, das Gesetz im Nacken. Dann lebst du mit, aber wehe denen, du verstößt gegen das Gesetz. Dann wird es kriminell. Dann kriegst du richtig einen rein. Ob das Gesetz nun gut ist oder schlecht ist, spielt überhaupt keine Rolle. Denn ich brauchte ja damals die Fahrräder. So, letztendlich. Ich so, wenn du kannst ja mit 100 durch die Stadt fahren, wenn du willst, mit Auto. Du kannst ja mit 100 durch die Stadt fahren, spielt da keine Rolle. Es wird nur dann ärgerlich, wenn du einer steht und dich blitzt. Dann ist das richtig toll, den hast du ja einen Führerschein weg, auf Nimmerwiedersehen. Du kannst auch bis auf ein Auto fahren, wenn du willst. Ne? Das Problem ist nur, es ist strafbar. Wenn die dich erwischen, dann kommt es eher zum Tragen. Dann bist du reif. Also Gesetze merkst du nicht, nur du merkst dann das Gesetz, wenn du erwischt wirst. Und darum geht's. Und vor Ich meine, Schwarzfahren, das wird auch kriminell. Ne? Kein Schwarzfahren da hinten, ne? Die Kinder da hinten. Die haben doch alle so eine Karte, ne? Das ist ganz wichtig. Schwarzfahren, ein Bekannter von mir, muss ich dir gerade erzählen, der ist fünfmal schwarz gefahren, musste ein Jahr im Knast. Tatsächlich so. Hat ein Jahr gesessen. Ein Jahr, der Ismail. Das ist wirklich ein Hammer. Tu dies, dann wirst du. Gesetz kommt zum Tragen, wenn du dich gegen den Gesetz verstößt. Dann merkst du dieses Gesetz. Dann schlägt die Härte durch. Nun, wir haben gerade am Anfang die 10 Gebote gehört. Ehre Vater und Mutter, tu dies, tu das, tu dies, dann wirst du. Dann wirst du gut leben, allen drum und dran. Jetzt doch mal ehrlich, mal unter uns. Wer von uns kann diese 10 Gebote halten? Komm, Hände hoch. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger ist fähig, diese 10 Gebote zu halten. Aber warum dann diese 10 Gebote? Einfach ganz einfach, weil sie unser Leben in Bahnen lenken sollen. Ne, dass wir keine Anarchie haben, dass nicht der Stärkere siegt. Ne? Ich laufe meinen Tilly ein, hau ihn auf die Mütze und klaue die Wohnung leer. Das soll so nicht sein. Oder mir gefällt eine Frau, gib mir ja die Frau. Ja? Ist ja egal, habe ich drei. Zwei, meine ich. So. Oder wie es weitergeht. Ehre Vater und Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ehre Vater und Mutter, wenn sie schlagen, sollte ich wehren. Und so weiter. Das sind die neuen Sprüche, die da sind. Wer kann denn die 10 Gebote halten? Sag mal, seid ihr nicht manchmal sauer auf der Mama? Oder wütend auf der Mama? Oder ich war oft stinkig auf meine Mutter gewesen. Also die 10 Gebote sind ja faktisch gar nicht haltbar. In der Bibel heißt es, wenn du die 10 Gebote hältst, dann wirst du leben. Ja, also dann bin ich tot. Dann habe ich keine Chance zu überleben. Denn hier, nicht ein einziger, haben wir ja gerade gehört, nicht ein einziger schafft diese 10 Gebote zu halten. Ist nicht drin. Und wenn man mal ins Judentum mal hineinschaut, dann gibt es ja nicht nur die 10 Gebote. In 2. Mose haben wir vor kurzem ja noch in die Bibellese gehabt. Da gibt es ja nicht nur die 10 Gebote, sondern da kommen noch mehr Gebote hinzu, wie ich umzugehen habe mit Tiere, umzugehen habe mit meinem Nächsten und so weiter und so weiter und so weiter. Und der Herr Jesus brachte da auf den Punkt. Jesus sagte mal, alle Gebote sind in einem Gebot erfüllt, nämlich wo drinne? Wisst ihr das nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und da hapert schon. Ist mal ehrlich. Das ist doch gar nicht möglich. Wie kann ich meinen Nächsten lieben, den mir ständig auf die Mütze boxt? Oder der mich nur nichts Gutes will? Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Und ich glaube, dass sich Menschen schon die Beine ausgerissen haben, um sich dann seinen Nächsten zu lieben. Die sich entäußert haben, die gesagt haben, ich kann dich zwar nicht leiden, aber trotzdem liebe ich dich. Ist doch paradox, oder? Was ist eigentlich los? Was ist das für ein Gesetz? Was ist das für ein Gesetz, was Gott da uns gegeben hat? Und da habe ich oft mit Menschen darüber gesprochen. Und es gibt Menschen tatsächlich, und ich kenne Menschen selber, die versuchen nach diesen Geboten zu leben, versuchen astrein zu leben. Aber sie leben es nicht mehr aus dem Herzen heraus, sondern weil es gesetzmäßig ist, weil sie Angst haben, Gott nicht gefallen zu können. Dann leben sie ein Gesetz oder leben so aus Angst, statt sie aus Freude den Geboten leben wollen. Ja, wenn ich das jetzt nicht lebe, wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, dann hasst Gott mich. Dann mag Gott mich nicht. Das kennen wir doch, oder? Sind wir ehrlich. Und wenn ich das jetzt so mache, obwohl mir genau, dann liebt Gott mich nicht. Oder wenn ich nicht in eine Gemeinde gehe, dann liebt Gott mich nicht mehr. Ja, weil es zur Gesetzmäßigkeit geworden ist, in der Gemeinde zu gehen. Ja? Oder wenn du nicht in die Bibel liest, dann ich weiß nicht, ob Jesus dich da noch lieb hat. Statt aus der freiwilligen Sache ist eine Gesetzmäßigkeit geworden. Die 10 Gebote heißen nicht, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Ups. Die 10 Gebote heißt ja nicht eigentlich, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Eine falsche Übersetzung. Aber wie komme ich denn du sollst nicht zu dem, du wirst nicht? Das ist ein Prozess, der stattfindet. Aber die Gesetzmäßigkeit, die in uns ist, hält uns ganz schön gefangen. Weil ich immer denke, ich muss was tun. Das ist mir so veranlagt worden. Als der Mensch nach 7.000, 8.000 Jahren Tschüss gesagt hat zu Gott, ist etwas in ihn eingezogen. Nämlich Schuld. Schuld. Nämlich du, zu erkennen, was gut und böse ist. zu erkennen, was Gesetz ist. Und dann ist er dann weg von Gott. Und dieses Ding tragen wir noch in uns. Jeder Mensch, der geboren wird, trägt in sich einen Kern, der desto älter er wird, dass er entscheiden kann, was gut und böse ist. Daher kommt dann auch die Schuldfrage. Ab einem bestimmten Alter ist man fähig, Schuld zu erkennen. Und damit tritt die Schuld dann in Kraft. Das werde ich gleich lesen. Also das ist keine Erfindung von mir, sondern steht in der Bibel so. Und damit werde ich schuldig vor Gott automatisch, ob ich jetzt will oder nicht. Ja, habe ich denn dann überhaupt noch eine Chance? Wie komme ich denn raus aus dem ganzen Dilemma? Paulus sagte mal in Römer 6 bis 7, all das Gute, das, was ich tun möchte, das heißt, das Gesetz Gottes zu halten, all das Gute, das, was ich tun möchte, die 10 Gebote halten, all das kann ich nicht, das vollbringe ich nicht. All das, was ich verabscheue, all das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich werde jetzt mal kurz da ein paar Züge raus vorlesen. Ich wollte es erst aus der Elberfelder vorlesen, aber das ist ein bisschen schwerfällig. Dann aus der Hoffnung für alle. Da geht es am Anfang darum, Mensch und Gesetz. Das also gerade, weil ich so ein bisschen erzählt habe. Und dann kommt er dann im Kapitel 7, dann zu Abvers 7, versucht er was zu erläutern. Soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht. Aber es ist doch so. Ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe erkannt, Mist, ich kann es ja gar nicht halten. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder Schuld ist, Trennung ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst dich begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaft Sünde ist. Also ich habe Leidenschaft für meine Frau. Das ist keine Sünde. Aber ich glaube, dass es hier um Leidenschaft um etwas ganz anderes geht, nämlich um das zu begehren, was jemand anders gehört. Ja? Leidenschaftlich etwas zu machen, was nachher den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Es kann auch nichts gegen Autofahren oder Sportwagen fahren oder Motorrad fahren, aber wenn das zur Leidenschaft wird, was an erster Stelle meines Lebens kommt, dann wird dies zur Schuld. Also wenn es den ersten Platz einnimmt vor Gott, denn Gott sagt ja im ersten Gebot, was sagt er da, Tilly? Ich bin der Herr, dein Gott. Ja? Und wenn wir die 10 Gebote mal so sehen wie eine Leiter, dann ist dieses Gebot unten. Das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, ist ein Einstieg. Und wenn Gott in meinem Leben die erste Geige spielt, die erste Rolle spielt, dann wirst du nicht. Doch gehen wir mal zurück. Du sollst dich begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaft Sünde ist. Die Sünde aber gebrauchte dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Leidenschaften zu wecken. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Weil keiner da ist, der Sünde aufdeckt. Deswegen existiert sie nicht. Früher habe ich ohne das Gesetz gelebt. Erst seit ich das Gesetz mit seinen Geboten kenne, wurde auch die Sünde in mir lebendig. Klar, ist ja das, was ich meine. Tue, ne, kannst ja machen, was du willst, aber lass dich nicht erwischen. So, und jetzt ist aufgedeckt. Jetzt ist meine Schuld aufgedeckt. Jetzt ist sie da. Und jetzt wird die Sünde aktiv. Jetzt greift das Gesetz. Du hast Mist gebaut, Kollege. Kann man das so sagen, oder? Ja. Und darum bewirkte das Gesetz meinen Tod, denn Sünde ist tot. So hat mich Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztlich den Tod ausgeliefert. Stimmt. Denn die Sünde benutzte das Gebot und betrog mich, indem sie statt das versprochene Leben den Tod brachte. Klar. Mist. Das Gesetz selbst aber entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Klar, es deckt die Schuld auf. Deswegen ist es gut. Kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirken? Nein, ganz und gar nicht. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Klar, ist entlarvt worden. Es war alles schon im Dunkel gehalten und die Gebote deckten auf einmal die Sünde auf. Die Sünde kommt zum Vorschein. Dir wird bewusst, da ist was, da stimmt was nicht. Die tritt hervor. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Es ist gut. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt und treibt mich dazu. Das geht dann so weiter. Und in Kapitel 8, da hören wir nächste Woche was drüber. Da sagt Paulus, ja, wer holt mich denn jetzt nun letztendlich aus diesem ganzen Schlamassel raus? Dann greift etwas hinein, was man Gnade nennt. Das, was man Barmherzigkeit nennt. Das, was kommt von Jesus. Ich selber kann mich nicht wehren gegen die Sünde. Dafür brauche ich Unterstützung. Ich selber bin nicht fähig im eigenen Kampf gegen die Sünde, sondern ich brauche Unterstützung. Im Epheser 6, Kapitel 6 steht die Waffenrüstung Gottes. Nicht nur ein Teil, sondern die komplette Waffenrüstung Gottes. Da gibt uns Gott zum Beispiel die Chance, uns gegen diese feurigen Pfeile zu wehren, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm und so weiter und so weiter und so weiter. Bibellesen ist wichtig, aber es darf nicht zu einer Religion werden, zu einem Zwang werden. Denn dann lese ich es einfach nur und überfliege wirklich das, was wirklich wichtig ist da drinnen. Das Wort Gottes ist in mir und will mich erneuern. Durch seinen Geist, der in mir wohnt. Und welcher Geist wohnt in mir? Der Heilige Geist. Aber es wohnt noch ein anderer Geist in mir. Und welcher Geist? Mein alter Geist. Und diese beiden stehen im Widerspruch zueinander. Wie Paulus ja gerade beschrieben hat. Das Gute, das, was ich will, der Heilige Geist, der in mir ja mich zum Motor treibt, der steht im Widerspruch zu dem Geist, der in mir ist, nämlich mein alter Adam, sagt die Bibel. Ne? Es gibt so einen Spruch, der heißt, ich wollte meinen alten Adam ersaufen, nur der Schweinehund konnte schwimmen. Ja, ich lachte, aber es ist tatsächlich so. Sind wir doch mal ehrlich, gucken wir doch mal uns mal selber an. Wenn ich doch gerne möchte, ich möchte gerne anders sein, aber es funktioniert nicht. Sondern das heißt ja nicht, du bist ein schlechter Christ, sondern dann hast du zu kämpfen. Ein Christ ohne Kampf. Ein Christ ohne Kampf gegen das Gesetz, da läuft was verkehrt. Unser Leben als Christ ist vom Kampf bestimmt und nicht von slow again. Also lass mal langsam gehen, take it easy, altes Haus, mach dir nichts raus, schlaf dich erstmal aus. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir als Christen gegen den Kampf, gegen die Sünde sind. Nicht im Kampf gegen das Gesetz, sondern gegen die Sünde, die uns dazu treiben will, dass wir uns gegen das Gesetz richten. Wir sind ganz schön arme Schweine, oder? Und dann brauchen wir Hilfe von außen, die uns helfen. Oder Hilfe, die von uns außen hilft. Die nämlich dieses Gesetz erfüllt, die Person. Und wer erfüllt dieses Gesetz? Christus selbst. Und er ist der Einzige, der uns wirklich aus diesem Dilemma herausreißen kann. Hat ihr das gut, so zu wissen, oder? Ist egal, ich finde das total toll, zu wissen, dass ich das nicht alleine schaffe, aber jemand da ist, der mir hilft dabei. Und ich weiß von vielen, auch hier in der Gemeinde ist, die daran zu kämpfen haben. Weil ihnen beigebracht worden ist, wenn du das nicht tust, dann wirst du. Aber das ist genau falsch, das ist Religion. Und Religion ist Abkehr von Gott. Denn das heißt nämlich Religion, jetzt mal auf Deutsch von Andreas, ja, hey Gott, ich gebe dir jetzt was, nämlich mein Zehnten, ja, will ich zwar nicht, aber ich gebe dir den, dann musst du mir den nicht. Oder ich gebe dir meine Freizeit. Okay, ich stehe morgens um 4 Uhr auf, lese in der Bibel, aber da musst du mir Weisheit schenken. Gott muss gar nichts. Also so dieses Religion, ne? Das heißt ja Religio. Ich gebe dir, du gibst mir zurück. Und das ist bei Gott nicht drin. Gott gibt dem, der bittet, vom Herzen bittet. Das macht Gott. Bittet Gott um Weisheit, dann gibt dir Gott die Weisheit. Aber nicht, weil du ständig in der Bibel liest, sondern weil du ihn darum bittest. Versteht ihr das? Es hat eine Einstellungssache bei der ganzen Sache. Wie stehe ich zu Gott? Ich bin der Herr, dein Gott. Und damit öffnet sich etwas. Nämlich auch, nicht auch Kampf öffnet sich dann. Ich kenne Menschen, die sind total gefangen in Religiosität. Das sieht total toll aus von außen. Weil sie tun und machen, 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 machen, machen. Aber sind religiös. Nicht, weil sie aus dem Herzen tun, sondern weil sie Angst haben. Angst haben vor Gott, der mich so endlich liebt. Ja, was ist denn da für eine Liebe dann? Wisst ihr, was ich meine? Du brauchst vor Gott keinen Zentimeter Angst zu haben. Nicht einen Zentimeter. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in die Gnade reinrutsche. Ich muss im Gesetz bleiben. Ich muss im Gesetz bleiben. Das Gesetz zwingt uns. Nein, die Sünde zwingt uns. Entschuldigung. Die Sünde zwingt uns, gegen das Gesetz zu handeln. Heißt also, gegen Gottes gute Gebote zu handeln. Und die einzige Chance, die wir haben, ist uns tatsächlich unser Leben komplett auf Gott auszurichten. Aber auch nicht nur, weil ich das muss, sondern weil ich Verlangen danach habe. Das ist immer der Unterschied, der dabei herrscht. Und tatsächlich musste ich mich mit dir die Frage auseinandersetzen, will ich das überhaupt? Will ich ein Leben führen, das anders ist, aber aus freien Stücken? Die Bibel ist voll davon, der Römerbrief ist voll davon. Freie Entscheidung. Gott lässt uns die freie Entscheidung. Genauso wie er uns die freie Entscheidung gelassen hat, uns zu Ja oder Nein zu sagen zu Gott im Garten Eden. Ja? Da, wo er sagte, von dem Baum der Erkenntnis ist nicht, das war ein Gebot. Das war ein Gebot. Ihr dürft von allen essen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber esset vom Baum der Erkenntnis nicht, was gut und böse ist. Denn an dem Tag, als ihr davon essen werdet, müsst ihr sterben. Damit ist nicht der Tod gemeint, der physische Tod gemeint, sondern der seelische Tod, die Trennung mit gemeint. Das war der ausschlaggebende Punkt. Die Erkenntnis zu wissen, was gut und böse ist, brachte den Menschen tatsächlich nicht, ihr werdet sein wie Gott, sondern ihr habt alles verloren, was ihr euch nur vorstellen könnt. Nämlich seine Nähe. Und das Gesetz, was damals Mose gegeben worden ist, war nur ein Abklang dafür, was Gott tun wird, 2000 Jahre später auf Golgatha. Denn er hat das Gesetz nicht kaputt, gerade im Gegenteil. Jesus verschärft das Gesetz ja noch gerade. Ne? Was sagt er über die Frau? Du sollst dich begehren deines Nächsten haben, gut, aber ich sage dir, wenn du schon die Frau anschaust, um sie zu begehren, hast du schon gesündigt. Oder wenn du deinen Bruder Idiot nennst, bist du der Hölle verfallen. Also Jesus verschärft das nochmal und macht nochmal deutlich, ihr könnt euch nicht rausreden. Ja? Oberflächlich betrachtet, ja okay, aber Jesus verschärft das Gesetz nochmal. Nochmal. Und sagt, Petrus fragt, Herr, wie oft soll ich meinen Nächsten vergeben? 7-mal oder 77-mal? Sagt Jesus darauf, 7-mal, 77-mal, 70-mal. Das heißt, ist damit eine unendliche Zahl mit gemeint. So oft wie du willst, dass Gott dir vergibt, vergib auch deinen Nächsten. Mist, schon wieder nicht. Ich schaffe das nicht, ich kann nicht immer meinen Nächsten vergeben. Was Jesus damit sagen will, ist, du brauchst Hilfe. Wenn du eine Schuld in dir trägst, wenn du gegen ein gutes Gebot Gottes verstößt, in deinem Leben, jetzt, heute auch, und du weißt, das ist nicht richtig, und du weißt, das macht mich kaputt. Und ist egal, was ich auch tue. Ist egal, wie ich mich drehe. Ob denn nun Familie ist, du Ärger hast mit deinen Kindern. Ob du Ärger hast mit, und du weißt, du bist da falsch, aber du müsstest normalerweise um Entschuldigung bitten. Oder du weißt, bei Männern hochkant auch die Pornografie mit zu tun und so viele Dinge. Und du weißt, das ist nicht gut. Und du kommst da alleine nicht raus. Du kommst da alleine nicht raus, du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Und die Hilfe kriegst du von Jesus. Mir hat mal jemand gesagt, boah, du sagst ja immer Jesus, du sagst ja immer Jesus. Ja, wen soll ich denn sonst sagen? Das ist der Einzige, der mir helfen kann. Wenn du heute das Gefühl hast in dir, da ist etwas nicht in Ordnung und ich kriege es mit Religiosität und mit Tun und Machen nicht raus, dann geh zu Jesus und sag, pass auf, Herr, ich gebe dir jetzt den ganzen Klodder, den ganzen Mist, mein ganzes Fehlverhalten, aber bitte tu mir einen Gefallen, wenn du Jesus das gibst, nimm dann nicht wieder zurück. Das ist auch unsere Eigenart, die wir gerne tun. Oh Herr, ich gebe dir meine Schuld. Und ich greife sie aber wieder ab und gehe damit wieder spazieren. Das ist eine Übungssache. Das kenne ich von mir selber sehr gut. Ich habe viele Jahre hin viel getrunken. Viel getrunken, viel geraucht. Und ich wusste, das ist nicht gut für mein Leben. Meine Ehe war damals die ersten 15 Jahre für meine Frau die Hölle. 15 Jahre hat meine Frau mit mir ausgegangen. Ich muss ja mal offen darüber reden. Weil ich gemeint habe, mich selber von diesem Alkoholismus selber befreien zu können. Mich selber von diesem Nikotinsucht befreien zu können. Mich selber von meiner Fresssucht befreien zu können. Und so weiter und so weiter. Nein, habe ich gar nicht geschafft. Desto mehr ich das selber versucht habe, desto mehr bin ich mich reingerutscht in den Graben. Ich habe mich versucht, an meinen eigenen Barthaaren, ich habe jetzt keinen Bart mehr, mir die eigenen Barthaare selber aus dem Sumpf rauszuziehen. Und tut mir leid, das klappt nicht. Desto mehr du anfängst zu zappeln und desto mehr anfängst rumzuschwimmen, desto mehr säufst du ab. Lass Jesus an dich ran. Lass Jesus an dich ran. Die Gebote sind gut. Die Gebote Gottes sind gut, weil sie uns schützen wollen. Weil sie uns schützen wollen. Sie decken aber auch auf, da wo wirklich Fehler sind in unser Leben. Und wir brauchen jetzt jemanden, wie wir da rankommen, ohne uns großartig zu verbiegen zu müssen. Sondern ich darf bleiben, wie ich bin, nämlich Andreas. Und Gott tut das Nötige dazu. Und Gott denkt dran, liebe Leute, Gott hat keine Rentner. Gott hat nur Kinder. Es gilt für jeden, der hier drinnen sitzt. Für jeden. Für jeden. Für jeden. Ich hoffe, euch so ein bisschen Anstoß gegeben zu haben, bis nächste Woche Sonntag, dass ihr mal über euch ein bisschen nachdenkt. Sagt, okay, wo hapert es bei mir? Was kann ich vielleicht abgeben? Jesus liebt dich. Lass das nicht los. Und Jesus hat dich geliebt, bevor du überhaupt geboren worden bist. In Johannes 3, Vers 16, das ist mein Lieblingsspruch. Da habe ich gestern auch zu meiner Bekannten gesagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und jetzt kommt ein anderer Spruch noch, den müsst ihr euch merken, auch als Kinder. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, dass die Welt durch ihn gerichtet werde, sondern dass sie errettet wird. Und das hört sich doch ganz anders an, oder? Hört sich doch ganz anders an. Gottes Herz steht offen für uns. Gott sagt, ich habe deinen Namen in meine Handfläche nicht reingeschrieben, sondern reingebrannt steht im Hebräischen. Unauflöslich stehst du in seiner Handfläche drin. So sehr liebt er dich. Und er zerreißt sich förmlich nach dir. Das Gesetz ist da, um dir zu zeigen, dass du Fehler hast. Und dass du nicht alleine aus diesen Fehlern rauskommst, diese Sünde nicht alleine ablegen kannst. Sondern dass Gott da ist, der dir darauf hilft, ein ordnungsgemäßes, super geiles Leben zu führen, was Spaß macht. Ich wünsche dir für kommende Woche Gottes Segen, viele Entdeckungen der Heiligen Schrift und den Mut, ist egal wie alt du bist, den Mut, neu zu starten. Amen.